NZZ Akzent. Der Samstag.
Wenn man da mit Leuten ins Gespräch kommt und sagt, man kommt aus Europa, man kommt aus der Schweiz, dann habe ich nicht nur einmal die Antwort bekommen, I'm so sorry for our president oder irgendwie sowas.
Im letzten Oktober ist Andreas Scheiner von Zürich nach Chicago gezogen. Und er arbeitet seither als unser Korrespondent für Nordamerika. Von Chicago im mittleren Westen aus schreibt er Hintergründe und er geht im ganzen Land auf Reportagen.
Es war auch in Chicago sehr viel los, als ich ankam. Das war gerade die Zeit, als die Nationalgarde nach Chicago geschickt wurde.
Vor seiner Abreise war Andreas Filmredaktor im Feuilleton der NZZ. Und wahrscheinlich hilft ihm das, dieser filmgeschulte Blick, sag ich mal, auf das Drama in den USA. Oder vielleicht auch die Komödie im Drama.
Da habe ich mal bei Homeland Security angerufen, was eine wirklich absurde Erfahrung ist, weil wenn man da anruft, dann kommt erstmal ein Anrufbeantworter, so ein Tonband, KI-Stimme, die als erstes sagt, dass man jetzt sich selber quasi deportieren könne und man bekomme dafür Geld.
Vor kurzem war Andreas Scheiner für einige Tage zurück in der Heimat in Zürich und so konnte ich ihn für diese Samstagsfolge von NZZ Akzent ins Studio locken und bei ihm nachfragen, wie es so ist, in dieser wilden Zeit als Korrespondent in die USA zu ziehen und noch dazu in die demokratische Hochburg Chicago. Mein Name ist Simon Schaffer. Willkommen. Das Quartier River North, wo Andreas seit ein paar Monaten lebt, liegt sehr nah am Zentrum von Chicago, auch The Loop genannt. Und wie kann man sich besser einem Ort annähern als über das Essen?
Zum Essen würde ich sagen, fahren wir dann doch jeweils durch die ganze Stadt, weil man überall natürlich interessante Dinge findet. The Loop und auch River North sind eher so ein bisschen Innenstadt, wie man es auch aus anderen Großstädten kennt, wo es dann halt eher vielleicht bisschen so Restaurantketten gibt oder auch einfach die bisschen teureren klassischen Restaurants. Aber Essen in Chicago ist natürlich ein interessantes Thema, weil es gab ja eine, ich weiß nicht, ob du das kennst, eine TV-Serie, die heißt The Bear.
Ja.
Die spielt in Chicago und da geht es um eine Sterneküche, beziehungsweise um
eine sehr hektische Sterneküche.
Genau, ein Team, das ein Sternerestaurant aufbauen möchte und das ist alles sehr, sehr hektisch und diese Küchenmannschaft geht dann auch immer mal wieder essen in andere Restaurants und so. Und ich habe diese Serie immer geschaut und kannte dadurch viele Restaurants auch. Und das war natürlich auch schön, diese dann...
Die es auch wirklich gibt.
Die gibt es tatsächlich, ja. Ich war auch teilweise da essen. Es gibt tatsächlich auch das Restaurant, wo The Bear drin spielt. Das ist so eine Sandwich-Bude. Also es ist kein Sterne-Restaurant in echt, sondern es ist nur... Die Sandwich-Abteilung, die es in der Serie auch gibt,
okay.
Da war ich tatsächlich noch nicht essen. Das wirkt aber auch eher nicht so toll, ehrlich gesagt.
Könnte auch sein, dass es jetzt ziemlich überlaufen ist, weil alle hingehen, oder?
Absolut, es ist immer eine Riesenschlange da. Aber es ist eigentlich nur so ein mehr oder weniger so ein Fenster, wo man sich einfach was holen kann.
Mhm. Ich hab mich noch gefragt, also als ehemaliger, du als Filmredaktor natürlich, ich dachte noch, kommen diese Referenzen?
die kamen von sich aus. Es war auch interessant, weil The Bear wird jetzt gerade eine neue Staffel gedreht. Und das heißt, die Schauspieler sind alle da. Und ich habe ein Café gefunden, wo ich sehr gerne hingehe, wo ich immer mal wieder bin. Und tatsächlich ist dieses Café anscheinend auch so ein bisschen der Lieblingsort von den Schauspielern. Und ich habe da auch schon, zwar nicht den Hauptdarsteller, aber so ziemlich alle anderen Darsteller in diesem Café live gesehen. Ayo Edebiri, so ein bisschen die Hauptdarstellerin, die geht da auch gerne hin. Wird sehr in Ruhe gelassen von den Leuten, was natürlich auch schön ist.
Du bist also eigentlich viel näher jetzt im Set dieser Serie auch.
Genau.
Für die, die das nicht kennen oder eben auch Chicago vielleicht nicht so kennen, für die, die zum Beispiel jetzt nicht mit Emergency Room oder sowas aufgewachsen sind, die kennen ja vielleicht von Chicago ein Bild oder sowas ähnliches. Wie würdest du das beschreiben? Also was ist das für eine Stadt?
Es ist eine überraschend angenehme, ruhige Stadt eigentlich. Es ist nicht so hektisch wie New York und auch nicht so weitläufig wie Los Angeles. Die Leute sind sehr unaufgeregt. Ich habe immer wenn ich in New York bin, habe ich das Gefühl, die Leute sind total gestresst. Mhm. Alle haben 2 bis 3 Jobs, denen sie irgendwie nachgehen müssen. und die U-Bahnen sind eher voll und es ist immer Betrieb. Chicago ist recht entspannt.
Hast du eine Vermutung, woran das liegt?
Chicago hat so ein bisschen von allem und von allem nicht zu viel. Also es gibt Downtown, wo man die Hochhäuser hat und ein bisschen so Finanzzentrum, wo es ein bisschen aussieht wie in New York. Gleichzeitig gibt es die Vororte, die sehr beschaulich sind. Es gibt einen großen See, Lake Michigan, der also sieht fast aus wie ein Meer. Man sieht das andere Ufer nicht.
Das ist riesig.
Das ist riesig, genau. Da kann man schwimmen gehen. Also die Lebensqualität ist dadurch auch hoch, würde ich sagen. Also man kann auch wunderbar am Ufer kilometerweit joggen, machen auch alle. Es gibt den Fluss, der durch die Stadt führt. Da gibt es so einen Riverwalk, was auch sehr schön ist. Da ist die Stadt auch sehr so ein bisschen herausgeputzt. Und dann gibt es aber natürlich auch so ein bisschen die Ecken, die rauer sind. Also vor allem im Süden der Stadt ist auch die Kriminalitätsrate ist hoch. Muss man ein bisschen schauen, wo man da hingeht.
Unsere Korrespondenten in den USA sind über das ganze Land verteilt. Marie-Astrid Langer berichtet von der West Coast aus San Francisco und dem Silicon Valley. An der Ostküste berichten André Müller aus New York und Christian Weißflog aus Washington. Die alle sind natürlich auch viel außerhalb ihrer Städte unterwegs. Und für Andreas, der eigentlich viel reisen will, war diese Ankunft in Chicago im Herbst und besonders dann im Winter schon besonders.
Mein Job ist eher, Hintergründiges zu liefern, Reportagen zu liefern, auch viel zu reisen. Aber ich arbeite natürlich auch Washington zu. Das heißt, wenn viel passiert, dann kümmere ich mich auch um Neuigkeiten. Und es passiert halt einfach sehr oft sehr viel. Dies gesagt, ich habe Chicago, glaube ich, schon ganz gut kennengelernt. Wobei man auch sagen muss, es ist natürlich gerade Winter. Und Winter in Chicago ist richtig hart.
Kalt und windig, oder? Windy City.
Genau. Windy City heißt es, ja, nennt man die Stadt. Wir hatten minus 20, gefühlt minus 30.
Okay.
Und da geht man natürlich nicht groß raus. Da geht man wirklich nur kurz vielleicht Essen kaufen und verbringt den Rest des Tages zu Hause. So gesehen, ja, im Sommer werde ich die Stadt sicher besser erkunden können.
Gab es bisher schon den Moment, wo du gesagt hast, wo du gemerkt hast, okay, ich bin jetzt hier. Ich lebe jetzt hier und ich arbeite jetzt hier. Jetzt bin ich da.
Ja, den gab es auf jeden Fall. Es ging alles sehr schnell. Es war gar nicht so viel Zeit, mir da Gedanken zu machen. Ich wurde da so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Es war auch in Chicago sehr viel los, als ich ankam. Das war gerade die Zeit, als die Nationalgarde nach Chicago geschickt wurde, als es auch diese Proteste gegen ICE gab. Und ich habe da sofort eigentlich angefangen zu arbeiten. Ich war auch ziemlich früh dann schon bei so einer Einrichtung von ICE, also so einem Detention Center, wo Leute festgehalten wurden von ICE.
Große Frage, aber was war das für eine Stimmung?
Ja, es ist irgendwie interessant, weil aus der Schweiz heraus denkt man natürlich, dass die Stimmung irgendwie apokalyptisch sein muss. Mhm. Und wenn man vor Ort ist, merkt man natürlich, die Stadt ist riesig und man kriegt eigentlich von all dem gar nichts mit, wenn man nicht explizit dahin geht, wo irgendwie was los ist. Also bei mir in meinem Quartier in River North habe ich von ICE und von der Nationalgarde nichts mitbekommen. Einmal gab es einen Moment, wo so Soldaten, ich glaube, es waren Nationalgardisten, durch die Innenstadt spaziert sind, um einfach ein bisschen Präsenz zu markieren. Das war ein bisschen komischer Moment. Fühlte sich irgendwie falsch an.
Mhm.
Aber andererseits, man darf es auch nicht überbewerten. Ich meine, wenn man nach Frankreich in die Ferien geht, sieht man da auch Soldaten, die patrouillieren. Das soll es nicht irgendwie runterspielen, ja, was da passiert, aber es ist vor Ort dann nicht ganz, fühlt sich nicht ganz so dramatisch an, wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt.
Mhm.
Ja, also was auffällt, ist, dass viele Leute sich entschuldigen bei einem für die Politik.
Okay.
Also wenn man da mit Leuten ins Gespräch kommt und sagt, man kommt aus Europa, man kommt aus der Schweiz, dann habe ich nicht nur einmal die Antwort bekommen, I'm so sorry for our president oder irgendwie sowas.
Okay.
Wobei man natürlich auch anfügen muss, Chicago ist eine sehr demokratische Stadt, eine linke Stadt. Also das Verständnis für die Politik der Republikaner ist da sehr gering.
Sanctuary City, also eine Stadt, in der die Immigrationsgesetze ein bisschen lockerer angegangen werden.
Genau. Ich würde schon sagen, also 90% der Stadt ist politisch links und lehnt sich gegen die Regierungspolitik auf.
In den wenigen Monaten seit seiner Ankunft kam Andreas trotzdem rum im Land. Er war wegen der Bürgermeisterwahl von Zoran Mandani in New York. Er war in Minneapolis, bevor die Migrationsbehörde ICE in der Stadt so richtig aktiv wurde. Und es klappt, wie immer bei der Arbeit, auch nicht immer alles. In Houston, Texas zum Beispiel, wollte er an einer Veranstaltung der rechtskonservativen Organisation Turning Point USA, das ist die des ermordeten Charlie Kirk, teilnehmen. Und er wurde nicht reingelassen. Also sprach er mit Leuten außerhalb der Halle. Es gibt wie bei all unseren Corys viele Geschichten, aber ich will von ihm wissen, was für eine Geschichte bleibt ihm nach den ersten Monaten am meisten.
Ich glaube, was eindrücklich war eine Geschichte über eine Suppenküche in Chicago. Mhm. Also es gab ja diesen Shutdown, die Regierungsgeschäfte standen still, was die Ärmsten besonders betroffen hat, weil auch ihre Food Stamps, ihre Lebensmittelkarten weggefallen sind. Und viele Leute mussten dann in Suppenküchen für Essen anstehen. Und ich bin da bei mir in der Nachbarschaft so eine Suppenküche besuchen gegangen, habe da mit Leuten gesprochen. Und das waren schon eindrückliche, bewegende Begegnungen. Ich habe da ganz, ganz unterschiedliche Leute kennengelernt.
Was waren das für Leute?
Also fast jedes Alter, das waren Leute mit unterschiedlichsten Hintergründen. Eine Person, die aus Russland in die USA gekommen ist, war da, mit ihr habe ich mich unterhalten. Gebürtige Amerikaner waren auch da. Die Leute haben sich natürlich teilweise auch geschämt für das, dass sie jetzt da anstehen müssen, wollten. Sie wollten mit mir sprechen, hatte ich den Eindruck, weil sie wollten, dass man auf die Situation aufmerksam wird, aber gleichzeitig wollten sie ihre persönliche Geschichte natürlich nicht breittreten. Mhm. Ja, und es ist in Amerika natürlich so, es gibt wenig soziale Netze. Es kann sehr schnell passieren, dass man viel verliert. Und
das Netz ist dünner.
Das Netz ist dünner. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Leute sehr, sehr hilfsbereit sind. Der Charity-Gedanke ist sehr ausgeprägt. Also das merkt man dann auch an so einem Ort wie der Suppenküche oder auch in Gemeinden. Die Leute helfen einander. Und das ist auch wirklich sehr, sehr schön mitzuerleben. Und ich finde, das ist deutlich ausgeprägter, als es hierzulande ist.
Also wo sonst noch, würdest du sagen, auch an anderen Orten jetzt in der Stadt oder weißt du, im Alltag, jetzt losgelöst von diesem einen Ort, wo Hilfe zentral ist?
Ja, es sind in den Gemeinden, also seien das christliche Gemeinden oder ich habe auch mit einer jüdischen Gemeinde zu tun, bin da Mitglied in einer jüdischen Gemeinde, da wird sehr viel Hilfe geleistet. Da gibt es immer wieder Aufrufe zu spenden, es gibt Programme, wo man mitmachen kann. Es gibt auch Reisen, die quasi zum Beispiel nach Texas, um da Flutopfern oder so zu helfen. Ganz, ganz unterschiedliche Dinge.
Mhm. Du hast jetzt zwar schon ein paar Leute auch aufgezählt, aber gibt es auch Menschen? Also wer ist vielleicht der Mensch, abgesehen jetzt von deiner Frau wahrscheinlich, aber wer ist jetzt der Mensch, der bisher die Zeit am meisten geprägt hat? Losgelöst von Donald Trump wahrscheinlich.
Mhm. Also ich meine, das ist kein Mensch, der irgendwie jetzt irgendwas geprägt hat, aber auf dem Weg in mein Lieblingscafé, da gehe ich immer mal wieder an einem Obdachlosen vorbei, der sich ein Zelt aufgebaut hat, das ein bisschen größer ist und der sich da wirklich eingerichtet hat. Und ich bin kürzlich mit ihm ins Gespräch gekommen und das war natürlich auch eine irgendwie schöne Begegnung. Das war das ist eine verrückte Geschichte. Das ist ein Bodybuilder, der irgendwie der keine Arbeit mehr hat und irgendwie natürlich mit Bodybuilding auch nie viel Geld verdient hat. Und der sich jetzt halt auf der Straße sein Leben irgendwie eingerichtet hat.
Okay.
Und das ist natürlich brutal in Chicago. Also ich meine, das Wetter, die Temperaturen, das ist unglaublich. Und er sagt aber auch selber, dass er hätte auch Bücher gelesen von Abenteurern, von Explorern. Und er sieht das Ganze jetzt als eine Art Abenteuer, als würde er da irgendwie irgendwo im Norden in der Wildnis irgendwie leben.
Also wie die Leute, die eigentlich die mit den Kolonien das erste Mal rübergekommen sind nach Nordamerika und eigentlich das Abenteuer geht weiter.
Genau, das ist ein guter Vergleich.
Aber verrückt, dass und man sah ihm das auch anders, wenn er Bodybuilder war?
Ja, der sieht so aus und ich weiß gar nicht, ob er noch irgendwie trainiert. Also er sieht gut aus. Er sieht, also der hat sich da irgendwie das so eingerichtet, dass er da irgendwie ein Leben hat. Aber es ist natürlich.
Und eben mit einem etwas anderen Lebensentwurf, wo man entweder sehr berühmt wird oder gar nicht, wird es schwierig.
Genau, ja. Entweder ist man Arnold Schwarzenegger oder sonst ist es sehr, sehr schwierig. Ich muss ihn auch unbedingt dann nochmal treffen und ja.
Eine ziemlich abstruse Geschichte und eben doch eine echte. Eine weitere abstruse Geschichte ist Andreas dann selber passiert, und zwar, weil ja auch er Ausländer ist in den USA, wenn auch einer, der sich wehren kann.
Also ich habe ein bisschen Probleme mit Behördenkram da, immer noch. Also ich hoffe, es ist jetzt erledigt, ich weiß es nicht so genau. Aber ich hatte aus irgendeinem Grund, habe ich keine Social Security Karte bekommen. Und das ist das A und O in Amerika. Also man braucht für alles diese Social Security Number, um ein Bankkonto aufzumachen, auch später dann, um seine Steuern zu bezahlen und so weiter. Und ich habe das ganz normal beantragt und habe diese Karte nicht bekommen. Und dann bin ich irgendwann nochmal aufs Amt gegangen, habe mal gefragt, was ist eigentlich los? Und dann haben die so ein bisschen in den Computer reingeschaut und haben auch irgendwie nicht so ganz verstanden, was das Problem ist. Also die müssen halt in ihrem System anscheinend das so abnicken, dass ich legal im Land bin. Mhm. Und sobald sie das gemacht haben, bekomme ich dann meine Karte ausgestellt. Und aus irgendeinem Grund haben sie das nicht gemacht. Und das hat sich dann als sehr komplizierte Angelegenheit erwiesen. Also ich bin mehrmals auf das Amt gegangen, habe immer mal wieder gefragt, ob das jetzt akzeptiert wurde. Und das wurde irgendwie nicht. Und gleichzeitig wussten sie aber auch nicht so genau, weshalb nicht. Und dann irgendwann wusste ich auch nicht mehr weiter, und da habe ich mal bei Homeland Security angerufen, was eine wirklich absurde Erfahrung ist, weil wenn man da anruft, dann kommt erstmal ein Anrufbeantworter, so ein Tonband, KI-Stimme, die als erstes sagt, dass man jetzt sich selber quasi deportieren könne und man bekomme dafür Geld. Also die Hotline ist eingerichtet anscheinend für Leute, die Probleme haben mit Immigration, die nicht legal im Land sind. Und die werden sofort darauf hingewiesen, dass sie das Land verlassen können, also oder sollen.
Eine Prämie sozusagen.
Genau, und die bekommen, ich glaube, es war um die $2,000.
Ja.
Das ist das Erste, was man hört, wenn man da anruft.
Okay.
Und der weitere Anruf war schwierig, weil diese KI auch für nichts anderes da war, als, glaube ich, die Leute darauf hinzuweisen. Also es war nicht möglich, da einen Termin auszumachen. Und ich bin dann einfach auf gut Glück zu Homeland Security mal hingegangen und
in Chicago,
genau. Bin da auch reingekommen, also es gab da eine Sicherheitskontrolle und ich habe denen erklärt, dass ich irgendwie ein Problem habe und sie sollen mich bitte mal reinlassen, damit ich das mit irgendjemandem besprechen kann. Und die waren ein bisschen verwirrt, aber haben mich dann halt reingelassen und da habe ich dann irgendwie versucht, an irgendjemanden ranzukommen. Also es gab schon so Schalterbeamte, die für irgendwelche Angelegenheiten da waren, aber die haben überhaupt nicht verstanden, worum es mir ging, beziehungsweise konnten mir nicht helfen. Mhm. Die haben nur gesagt, ich müsse zurück zum anderen Amt, zum Social Security Amt. Und es war ein bisschen eine kafkaeske Erfahrung.
Okay.
Und ich bin jetzt, ein letztes Mal bin ich noch vorbeigegangen, dachte, ich frage jetzt noch einmal, ob irgendwas passiert ist. Und dann saß da eine nette Frau hinterm Schalter, hat auch ein bisschen verwundert auf ihren Computer geschaut. Ich kannte sie noch nicht, ich kannte fast alle Mitarbeiter. Das war jetzt einfach eine neue Mitarbeiterin. Schaut auf ihren Computer, versteht auch nicht so ganz, weshalb das da irgendwie rot markiert ist, mein Fall. Und dann klickt sie anscheinend auf Refresh und dann ist es grün. Also sie meinte so, ja, ich habe jetzt mal Refresh geklickt und jetzt scheint alles in Ordnung zu sein.
Okay.
Ja, ich meine, natürlich, das Ganze ist irgendwie witzig, aber gleichzeitig beim momentanen politischen Klima denkt man dann sofort so, puh, habe ich jetzt irgendwie vielleicht, steht da was in meinem File, habe ich was geschrieben, was Immigration gelesen hat oder so, ist ja alles denkbar, was ihnen nicht gepasst hat. Weil man muss ja mittlerweile, wenn man einreist, auch seine Social Media quasi angeben.
Man muss?
Ich bin nicht sicher, ob man es aus der Schweiz schon muss, aber viele Länder müssen. Also ich musste auch, als ich mein Visum beantragt habe, musste ich alle meine Social-Media-Kanäle eintragen. Ich weiß nicht, ob die Sachen angeschaut werden. Ich denke mir dann aber immer, wenn die das nur so mit KI oder so anschauen, dann sehen die, dass ich natürlich sehr oft irgendwas poste, was politischen Inhalt hat. Und ich weiß nicht, ob das dann schon verdächtig sein kann. Deshalb, ja, man macht sich diese Gedanken und wird dann irgendwann ein bisschen paranoid.
Danke, Andreas.
Vielen Dank, Simon. Hat Spaß gemacht.
Das war der Akzent am Samstag mit unserem Nordamerika-Korrespondenten Andreas Scheiner in Chicago. Mein Name ist Simon Schaffel. Merci. Bis zum nächsten Mal.